RBB 24 Inforadio. Das Forum.
In Deutschland werden viel zu wenige Kinder geboren. Im Schnitt bringt jede Frau 1,35 Kinder zur Welt und diese Zahl sinkt auch noch. Statistisch müssten es 2,1 sein, um die Bevölkerungsgröße stabil zu halten. Das ist ein Problem für unsere Zukunft. Nur wie lässt sich das lösen? Darüber wollen wir heute diskutieren im RBB 24 Inforadio Forum. Herzlich willkommen, mein Name ist Sascha Hingst und wir sind diesmal zu Gast bei der Katholischen Akademie in Berlin-Mitte. Bei mir sind Matthias Dantel-Graber, Bundesgeschäftsführer vom Familienbund der Katholiken, Nadine Grassmehl, die familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Rainer Klingholz, Demografie-Experte, früher Direktor des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und Iman Andrea Reimann, Geschäftsführerin des Deutschen Muslimischen Zentrums Berlin und Leiterin der Kita Regenbogenkids. Ihnen allen herzlich willkommen. Frau Reimann, sind Kinder uncool geworden?
Überhaupt nicht. Also ich finde Kinder total spitze. Ich arbeite seit 22, 23 Jahren mit Kindern und seit 20 Jahren leite ich selber eine Kita. Ich glaube, die haben nur wenig Lobby. Also im frühkindlichen kulturellen Bereich merkt man das besonders, dass es da wenig Angebote gibt und die Politik das auch nicht wirklich interessiert, da Gelder freizusetzen.
Aber dennoch, Herr Klingholz, kriegen die Leute nicht mehr so viele Kinder, dass es reichen würde, sozusagen die Bevölkerung stabil zu halten. Warum?
In der Tat haben wir schon seit Mitte der 70er Jahre so niedrige Kinderzahlen, wie wir es heute in dieser Sendung beklagen. Etwa 1,4 Kinder je Frau mit kleinen Ausreißern nach oben und unten seit 50 Jahren. Wir hatten im Jahr 1964, das war zum Höhepunkt der Geburt der Babyboomer, doppelt so viele Neugeborene wie heute. Obwohl wir damals weniger Menschen hatten, die Kinder kriegen konnten, also weniger Frauen in dem Alter. Das hat jetzt zur Folge, dass bei 1,4 Kindern jede Generation ein Drittel kleiner ist als die ihrer Eltern. Sodass aus 100 Müttern 66 Töchter, 44 Enkelinnen und 30 Urenkelinnen werden. Das heißt, innerhalb von drei Generationen, knapp 100 Jahre, würde eine Bevölkerung auf ein Drittel runterschrumpfen.
Würde, weil Konjunktiv, wenn es denn nicht die Zuwanderung gäbe. Ne?
Ja, genau. Wir haben seit 1972 in jedem einzelnen Jahr mehr Sterbefälle als Geburten erlebt in Deutschland. Aber wir sind seitdem um 13 Millionen Einwohner gewachsen. Das heißt, die Zuwanderung hat uns da aus der Patsche geholfen. Und die Zuwanderung ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich gewachsen sind, obwohl wir so niedrige Geburtenziffern haben.
Darüber reden wir sicherlich gleich auch noch ausgiebig. Aber erstmal, Herr Dantel-Graber, Familienbund der Katholiken, die Katholiken sind auch nicht besser.
In der Tat sind die Katholiken wahrscheinlich bei der Geburtenrate tatsächlich auch nicht besser. Aber ihnen ist Familie nach wie vor ein wichtiger Wert und sie setzen sich dafür ein, dass es gute Familienpolitik gibt. Und das versuchen wir beispielsweise auch beim Familienbund der Katholiken.
Ich habe das deswegen so formuliert, weil die zentrale Botschaft der Katholiken ist ja die Liebe, das Kind, die Familie. Und dann sind die Katholiken auch nicht anders als die anderen und kriegen weniger Kinder, als sie das vielleicht vor 100 Jahren gekriegt hätten. Also liegt es offenbar nicht an der zentralen Botschaft.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein oder beziehungsweise in diesem Fall sogar umgekehrt. Eigentlich das Materielle ist eben auch entscheidend. Und klar, die Familie ist ein hoher Wert, aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann gibt es eben auch bei der Familie Probleme.
Nun kann man natürlich sagen, Frau Grassmehl, was soll's? Die Bevölkerung insgesamt ist ja stabil geblieben. Wir hatten genug Zuwanderung. Ist es überhaupt ein Problem, über das wir hier reden?
Zunächst würde ich gerne sagen, dass es mich zuversichtlich stimmt, dass viele Menschen sagen, sie wünschen sich eine Familie. Und sie streben auch danach, in einer Familie zu leben. Nur wird der Schritt zu groß zwischen dem, was sie sich wünschen und was dann am Ende gelebt wird. Und ich denke, wenn man über sinkende Geburtenzahlen spricht, muss man auch über Wohnen sprechen, muss man über gute Kita-Betreuung sprechen, wir müssen über gute Arbeitsbedingungen sprechen, über all diese Rahmenbedingungen und die Antwort darauf zu finden, warum die Geburtenzahlen sinken, dafür sitzen wir heute hier, die ist sehr vielschichtig. Und natürlich wird es zu einem Problem, insbesondere wenn wir über die Pflege sprechen. Also wir haben eine Menschengruppe, die ist sehr groß und die wird immer älter und die möchte gern versorgt, umsorgt und gepflegt werden. Und es gibt immer weniger Menschen, die das tun. Wir haben die Debatte rund um unsere Rente und da wird das dann auch dramatisch klar, wie wichtig es ist, dass wir Menschen haben, die für die ältere Generation sorgt, auch finanziell.
Ja, weil in unserem System ja immer die Jüngeren, die gerade arbeiten, die aktuelle Rente für die Älteren bezahlen. Ja. Jetzt, wir haben ja gesagt, die Zuwanderung hat es in den letzten Jahren ausgeglichen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben auch gesehen, dass es in Deutschland jetzt eine Menge Spannungen über dieses Thema gibt. Das müssen wir gar nicht diskutieren, egal wie man dazu steht. Kann man jetzt, so wie das Institut für Arbeit beispielsweise von der Bundesanstalt für Arbeit hingehen und sagen, na, wir brauchen einfach 400.000 Zuwanderer pro Jahr, dann haben wir das Problem nicht mehr, dann haben wir sozusagen die Bevölkerungsstabilität erreicht? Oder, Frau Grasmehl, müssen wir vielleicht wirklich versuchen, die Geburtenrate auch wieder nach oben zu kriegen?
Also ich denke, das ist ja auch immer eine individuelle Entscheidung und die sollte es auch bleiben, dass jeder Mensch seine Lebensplanung macht und das Leben dann eben auch entsprechend dazu passt. Und natürlich liegt in Zuwanderung auch eine Chance und eine Chance in einer vielfältigen Gesellschaft, Gemeinschaft. Und wir müssen gemeinsam auch dafür sorgen, dass die Menschen, die zu uns kommen, hier sich auch gut einfügen können, also schnell in Arbeit finden, um auch zu unterstützen zu können. Viele wollen das auch. Und gerade so mein Feedback bei uns in Brandenburg auf dem Land ist das so, dort wo die Menschen untergebracht sind sehr ländliche Strukturen mit nicht ausreichender Infrastruktur, wo es die zugewanderten Menschen auch schwer haben, in unser Arbeitssystem zu kommen.
Die Zuwanderung ist sehr wichtig, aber sie löst auch das Problem auf Dauer nicht alleine. Also insofern würde ich sagen, dass sich der Punkt Zuwanderung und die Steigerung der Geburtenrate idealerweise auch ergänzen sollten. Denn es gibt auch das interessante Phänomen, dass Zuwanderer, wenn sie ins Land kommen, zwar in der ersten Generation tendenziell mehr Kinder bekommen, dass sie aber bereits in der nächsten Generation sich tendenziell angepasst haben an die Kinderzahl, die man eben in Deutschland so bekommt. Und insofern könnte die Zuwanderung das Problem alleine nur dann lösen, wenn man dauerhaft sehr, sehr hohe Zuwanderungsraten hätte, was vielleicht die Gesellschaft dann auch überlasten würde, sodass ich klar dafür plädieren würde, dass man das nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass man das ergänzend sieht und komplementär.
Das ist ein interessanter Punkt, Herr Klingholz. Was er gerade sagt, die Zuwanderung in der nächsten Generation, da sinken die Geburtenraten auch. Und nicht nur das, in den Ländern, aus denen die Leute zu uns gehen, die höhere Geburtenraten haben, sinken die ja auch. Ne? Weltweit sinken die Geburtenraten.
In der Tat sind wir in Deutschland ja nicht allein mit diesem Phänomen der sinkenden oder niedrigen Geburtenziffern. Wir haben heute 130 Länder auf der Welt, die unter dem Wert von 2,1 Kindern, der für eine stabile Bevölkerung notwendig wäre, liegen. Und das sind sämtliche Industrienationen mit Ausnahme von Israel, aber auch sehr viele Schwellenländer. Also China, Indien, Bangladesch, Indonesien, Türkei, Brasilien, Tunesien, die liegen alle drunter. Das heißt, das ist ein Trend, das ist ein globaler Trend. Da sind wir nicht alleine auf der Welt. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Erstens kann man es verändern, weil wir haben auch in den Ländern in Europa, mit denen wir uns vergleichen können, oder mit den USA, da gab es Länder, Frankreich, skandinavische Länder, USA, die hatten eine Weile relativ hohe, knapp 2 Kinder je Frau. Aber auch dort sind die Kinderzahlen in der jüngeren Vergangenheit gesunken, immer so in Richtung des Wertes, den wir auch haben. Und wenn das ein globales Phänomen ist, muss man sich ja überlegen, was kann man dagegen überhaupt tun? Und dann muss man erst mal fragen, warum kriegen die Leute weniger Kinder?
Letzteres will ich zuerst tun. Über das, ja? Was kann man tun, reden wir später. Aber dieses Warum? Es sind ja extrem unterschiedliche Länder, extrem unterschiedliche Kulturen und dennoch überall der gleiche Effekt. Ja, hat jemand eine Erklärung dafür?
Es hat auch überall die gleichen Gründe. Also wachsende Urbanisierung, also mehr Menschen leben in Städten. In Städten haben die Menschen weniger Kinder als auf dem Plattenland. Mehr Bildung. Höhere Einkommen. Also insgesamt muss man sagen, weil es den Menschen besser geht, sinken die Kinderzahlen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn wir leben auf einem Planeten mit 8,3 Milliarden Menschen und diese Menschheit produziert ziemliche ökologische Probleme. Wir bräuchten eigentlich 1,7 Planeten für das, was wir im Moment als Menschheit anrichten. Und unter diesen Bedingungen ist immer klar gewesen, die Menschheit kann nicht ewig weiter wachsen. Und wenn sie das tut, weil es den Menschen immer besser geht, ist das die bessere Variante als die andere, wie man ein Bevölkerungsproblem in Anführungsstrichen lösen könnte, nämlich dass es den Menschen schlechter geht, dass sie sterben aufgrund von Kriegen, aufgrund von Seuchen, aufgrund von irgendwelchen Katastrophen. Also das müssen wir auch sehen, dass es eigentlich eine quasi fast natürliche Reaktion ist auf die Bedingung, dass dieser Planet endlich ist.
Frau Grasmehl schreibt so, ich gehe davon aus, dass Sie Wichtiges
haben. Also ich würde auch gerne darüber sprechen, was dieser Trend oder die Entwicklung hin zu mehr Online-Sein auslöst bei den Menschen. Es gibt auch soziologische Thesen, die sagen, dass das zu Beziehungskrisen führt zwischen Menschen. Also nur noch zu WhatsAppen mit jemanden, auf Social Media unterwegs zu sein, meinen Partner in einer App zu suchen. Aber alles, während ich allein auf dem Sofa sitze. Und eine Familie gründen hat auch oft was mit, nicht immer, romantischen Gefühlen zu tun. Und die stellen sich allein auf dem Sofa nicht ein. Und somit wird das schon auch zu einem Problem, wie wir Menschen zusammenkommen. Es gibt Gruppen, die also gegen die Vereinsamung der Menschen wirken. Also es werden zum Beispiel Frauen aufgerufen, sich zu treffen durch Unternehmen oder Träger, um nicht einsam zu werden, um Freundinnen zu treffen. Es gibt auch Frauenwanderungen, die sagen, hier gibt es einen Ort, eine Zeit, ganz unverbindlich, komm und sei nicht allein. Also es gibt auch immer mehr Menschen, die sagen, ich bin einsam. Und wie kommen wir als Menschen da auch wieder gut miteinander zusammen?
Ja gut, hey, wie eine große Familie bin ich nicht einsam im Zweifelsfall. Ne? Nur, dass ich die Entscheidung deutlich früher treffen muss, weil das mit dem Einsam ich vielleicht erst viel später feststelle. Ne? Aber Sie wollten reagieren?
Ja, man kann sich ja fragen, warum hatten die Menschen früher mehr Kinder? Und zwar nicht vor 10, 20, 30 Jahren, sondern noch längere Zeit zurück. Und damals ging es den Menschen definitiv schlechter. Und heute sind die Bedingungen eigentlich viel besser. Wir leben in einem Wohlstand, den wir so noch nie erlebt haben als Gesellschaft. Und die Möglichkeit, Kinder zu bekommen und Kinder großzuziehen, war nie besser als heute. Warum ist das jetzt aber umgekehrt? Ich glaube, zu Zeiten, als es den Menschen schlechter oder schlecht ging, hatten sie in der Regel die Hoffnung, dass es besser wird. Und wir leben heute in einer Zeit, wo sich große Probleme um uns herum auftürmen. Das ist jetzt nicht nur der demografische Wandel und die Frage, wer bezahlt die Rente in Zukunft. Das ist die wirtschaftliche Entwicklung, das sind Konflikte, das sind Kriege, das ist der Klimawandel. Und das heißt, wir leben auf einem hohen Niveau, uns geht es sehr gut, aber wenn wir in die Zukunft schauen, ist es anders als früher. Früher war da so ein Blick nach oben, eher, dass es besser wird, eher hoffnungsvoll. Und heute ist es kritisch. Und ich glaube, das führt dazu, ohne dass die Menschen konkret darüber nachdenken, aber subkutan, dass sie sagen, boah, vielleicht warte ich da noch ab. Und abwarten beim Kinderkriegen hat natürlich das Problem, dass es irgendwann zumindest für den Teil der Menschen, die Kinder kriegen, auch spät oder zu spät wird.
Ja, ich sehe also aus meiner pädagogischen Sicht und Kita-Leiterin das so, dass häufig auch Kinder bekommen, erlebt so eine Versachlichung oder Optimierung. Also wenn ich ein Kind bekomme, wird ja schon vor der Geburt irgendwie erwartet, wie ich mich darauf vorbereite. Also heute gibt es Babyshowers, das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Also alles wird sozusagen einem Hype auch unterworfen. Also was könnte aus diesem Kind werden? Bildungsbiografien werden ja schon vorgeschrieben. Kommt natürlich auch darauf an, aus welchem sozialen Milieu sozusagen man diese Optimierung betreiben kann. Aber was bedeutet das sozusagen für Familien? Es ist ja kein Momentum mehr. Oh, ich bin jetzt, sind ein Paar, wir haben geheiratet und jetzt sind wir schwanger geworden. Okay, lass mal gucken, was dabei rumkommt. Also wir müssen sehr viel im Voraus planen. Und ein Punkt, den ich natürlich auch bei mir sehe in der Elternschaft, meistens werden die Eltern erst Späteltern. Also mit Ende 20, Anfang 30 weil sie haben ja auch vielleicht Studium hinter sich gebracht. Sie wollen sich erstmal etablieren, dem Kind sozusagen was bieten. Wenn man jetzt zusammenkommt in Berlin, hat man vielleicht eine 1,5-Zimmer-Wohnung, eine 2-Zimmer-Wohnung, kommt ein Kind, ein zweites Kind. Also muss man ja anbauen oder ja erfinderisch sein. Was macht man aus einer 2,5-Zimmer-Wohnung, wenn man da zu fünft wohnt, ne? Also das sind, glaube ich, auch nochmal alles Komponenten, wo Eltern oder werdende Eltern sich genau überlegen, was kann ich mir zumuten und was möchte ich auch meinen Kindern mitgeben sozusagen. Und da macht es uns sozusagen das gesellschaftliche und auch politische Umfeld nicht unbedingt leicht. Wenn wir jetzt gesehen haben, noch vor einem Jahr haben noch alle händeringend einen Kita-Platz gesucht. Also wir haben Millionen rausgeschossen in Berlin, um Kita auszubauen. Jetzt sagen wir alle, oh Gott, wir müssen so viele Kitas wieder schließen. Wir haben gar nicht so viele Kinder. Also was heißt auch, was wird politisch begleitet, um zu sehen, was braucht der jeweilige Bezirk, wie sind die Bedarfe? Man hat so viel Geld in Quereinsteiger investiert. Die meisten arbeiten aber gar nicht mehr in dem Beruf, weil die schon abgegessen sind. Also das heißt, uns fehlt Qualität, aber auch gewisse Standards und Vorausschau, wie wir Eltern mitnehmen im Kita-Bereich, aber dann auch im schulischen Bereich.
Und ich denke, dass Familie auch komplizierter und komplexer in gewisser Weise geworden ist. Denn heutzutage steigen auch die Ansprüche an die Eltern, aber auch die Ansprüche, die die Eltern an sich selbst stellen. Man spricht dann im Zusammenhang auch von Intensivierung von Elternschaft. Also alles soll optimal sein. Die Kinder sollen dann auf die Welt kommen, wenn die Beziehung sehr gut funktioniert, wenn beide Partner Beruf und Familie gut vereinbaren können. Das sorgt natürlich auch wieder für Abstimmungsschwierigkeiten. Das ist nicht in jeder Konstellation gegeben. Dann gibt es hohe Ansprüche auch an den Lebensstil, die man vielleicht auch nicht ohne weiteres dann aufgeben möchte. In der Schule möchte man genug Zeit haben, dass man das Kind dann auch noch unterstützen kann. Und man möchte dem Kind was bieten. Das heißt, tendenziell wollen Eltern dann ein Kind bekommen, wenn sie sagen, sie sind auch so aufgestellt, dass sie dem Kind auch viel mitgeben können. Also da ist im Vergleich zur Vergangenheit sicherlich auch ein bisschen die Anspruchshaltung gestiegen und die dann vielleicht auch dazu führt, dass Kinder nicht mehr ganz so selbstverständlich einfach kommen, sondern dann genau geplant werden und dann vielleicht im Ergebnis auch weniger sind.
Sie sagten eben auch, beide Partner sollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen. Das ist natürlich auch ein Unterschied zu früher. Ne? Früher war nur einer der Partner, in der Regel die Frau, ne? aber einer der Partner war sozusagen für die Kinder zuständig und einer ist arbeiten gegangen. Jetzt will ich jetzt die Zeit nicht zurückdrehen, um Gottes Willen, aber gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass es schwieriger ist, wenn beide arbeiten, dann mehr als zwei Kinder großzuziehen. Ne?
Genau, das ist also auf der einen Seite ist das ein großer Gewinn, dass diese Möglichkeit besteht, aber man kann natürlich auch nicht abstreiten, dass das neue Abstimmungsschwierigkeiten hervorruft, für die man auch Zeit braucht. Man braucht auch eine Kita, die dann darauf eingestellt ist, die dann genau das aufnehmen kann, die Bedürfnisse, die dann die Berufstätigkeit von beiden Elternteilen hervorruft. Also das ist schon ein komplexeres Konstrukt mittlerweile und es ist schwierig, das hinzubekommen. Und ich würde schon sagen, dass das auch Auswirkungen auf die Geburtenrate hat.
Gleichzeitig nehme ich auch eine sehr negative Erzählform von dem Konzept Familie wahr. Also du wirst nicht mehr schlafen können, die Elternteile werden sich streiten und eigentlich sind alle nur noch schlecht gelaunt. Du wirst dich beruflich auch nicht mehr etablieren können. Also es gibt so sehr viel Negatives, was über Familie erzählt wird, was ich zum einen auch im gewissen Grade gut finde, dass wir das nicht verschönigen, sondern auch über die Dinge sprechen, die herausfordernd sind. Andererseits macht es daraus aber auch wirklich etwas sehr Negatives. Und die Zeiten, in denen wir leben, deshalb fand ich auch gut, was Sie gerade gesagt haben, waren eigentlich für Familie oder sind für Familie sehr gut. Wir haben kostenlose Bildung, wir haben ein sehr modernes Gesundheitssystem. Kinder können sehr gesund aufwachsen. Und ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen dahin kommen, über die guten Dinge zu sprechen, die im Zusammenhang mit Familie realistisch sind.
Ja, aber ganz kurz, da muss ich kurz eingreifen. Wenn wir sagen, dass wir bei der Kinderarmut ziemlich weit oben jetzt auch angekommen sind, ist das natürlich auch ein Faktor, der auch mögliche Eltern einschränkt. Weil klar, wir haben noch genug Familien, die können sich Dinge leisten, aber diese Komponente Geburten und Bildung gehören für mich auch irgendwie zusammen. Also ist das wirklich eine konkrete Chancengleichheit für alle in diesem Land oder auch in der Stadt Berlin? Oder ist es eben doch bezüglich abhängig, wo fließen Gelder hin, um sozusagen Bildungsmöglichkeiten für jede Familie und die Kinder zu ermöglichen, dass dann auch gesagt wird, oh, ich fühle mich hier so wohl und gut aufgehoben und begleitet, dass ich mir überlege, vielleicht doch noch ein zweites oder drittes Kind zu bekommen.
Und das ist interessant, wenn Sie die Armut oder Armutsgefährdung ansprechen. Ist das denn rein wissenschaftlich betrachtet? Da hat das mal jemand untersucht, so, dass Menschen, die eher weniger haben, die eher schlechter finanziell gestellt sind in Deutschland, dass die dann eher weniger Kinder haben oder haben die eher mehr oder ist es genau gleich?
Es gibt an beiden Enden Ausschläge nach oben. Also die sozial schwächeren oder schwächsten Gruppen haben etwas überproportional viele Kinder und dann in der Mitte geht es runter und die sehr Wohlhabenden haben dann wieder mehr.
Aber das spricht ja eigentlich nicht für die These, dass es nur an Geld und Reichtum hängt, sondern da muss ja irgendwas anderes dazukommen, was für die Entscheidung dann relevant ist, ob jemand mehr oder weniger Kinder hat.
Ganz sicher, die Gründe sind ja unterschiedlich. Das haben wir ja vorhin auch besprochen, welche Gründe dazu geführt haben, dass die Kinderzahlen runtergegangen sind oder tief sind. Aber ich wollte noch mal was sagen zu der Frage, ist es denn schlau, jetzt zu sagen, ja, das geht alles ganz leicht und macht euch keine Sorgen mit Kindern, wenn ihr eine Familie gründet? Ich glaube, da sollte man realistisch sein. Und das hat aber auch was Positives. Kinder groß zu ziehen, ich habe selber zwei davon, die sind aber aus dem Gröbsten deutlich raus. Die Kinder groß zu ziehen, ist eine Aufgabe. Das ist wirklich eine Herausforderung und die schlaflosen Nächte und den Stress mit allen möglichen Begleiterscheinungen.
Aber wollen Sie die missen? Ganz ehrlich, wollen Sie die missen? Ich habe auch zwei davon. Ich möchte die schlaflosen Nächte nicht missen. Die waren auch schön.
Also schlaflosen Nächte kann man schon missen. Nur diese Herausforderung ist doch etwas, was wir eigentlich sonst suchen. Was machen die Menschen? Die rennen einen Marathon, die steigen auf Berge, die klettern auf den Mount Everest. Also und mehr Herausforderungen als eine Familie oder Kinder groß zu ziehen, kann man nicht haben. Aber genau das ist doch das, was wir eigentlich suchen. Alles andere ist doch langweilig.
Aber vielleicht stellen wir die nicht so dar. Ne? Wenn jemand sagt, ich war auf Mount Everest, sagt jeder, boah, du warst auf Mount Everest. Wenn du sagst, ey, ich habe jetzt ein drittes Kind großgezogen, ja ehrlich, willst du dir das geben?
Ja, aber dass jeder, der die Erfahrung gemacht hat, wird wahrscheinlich sagen, dass es doch ein bleibenderes Erlebnis ist, als mal auf den Mount Everest gestiegen zu sein.
Ja, aber ich fairerweise sagen muss, das kann ich nicht beurteilen. Bis darauf werde ich es nie schaffen.
Also genau das wollte ich damit auch sagen, ne? Dass wir auch viel mehr darüber reden müssen, dass eine Familie zu haben, auch vergleichbar mit einer Wanderung auf den Mount Everest sein kann. Gleichzeitig aber auch, und das sage ich als Sozialarbeiterin, die viele Jahre im Jugendamt gearbeitet hat, auch über die Herausforderung, eine Familie zu haben, zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Aber eben nicht nur. Wir müssen beides tun. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir in den letzten Jahren viel mehr über die wirklich negativen Seiten von Familie gesprochen haben.
Ja, für mich stellt sich da so auch ein bisschen die Sinnfrage. Also ich betreibe selbst Ahnenforschung und wenn man dann mal so in den Geburten und Jahrgängen guckt, also in den Kirchenbüchern und so weiter oder wann jemand gestorben ist, sieht man einfach, das war ja zugehörig zum Leben. Also manchmal wurden die Kinder nur ein paar Monate alt, manchmal zwei Jahre, dann sind sie auch selber erwachsen geworden, konnten heiraten und so weiter. Das war sozusagen etwas Normales, also es gehörte einfach zum Leben dazu. Und zum anderen war das, glaube ich, eher auch Gott gesehen vielleicht, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Also ja, Kinder kommen irgendwie, weil Gott das vielleicht vorgesehen hat oder so. Und wir sind ja auch doch gesellschaftlich mehr entfremdet von bestimmten Sinnhaftigkeiten. Also warum brauche ich jetzt ein Kind, damit ich vielleicht später sagen kann, mein Kind hat einen Doktortitel gemacht oder ich habe besonders viele Reisen meinem Kind ermöglicht. Und also wir definieren uns ja anders als Eltern oder dann als Gesamtfamilie. Wir sind ja auch keine großen, zusammenhängenden Familien mehr, meistens Kleinfamilien, die vielleicht auch an verschiedenen Orten leben. Und sozusagen, das erschwert auch manchmal das Familiengefüge oder sich als Eltern wohlzufühlen oder einzubringen. Ich würde jetzt so aus sozusagen der migrantischen Sicht auch noch mal reinbringen, dass Kinder noch einen anderen Wert haben, einen anderen Stellenwert. Also, dass man das noch anders wahrnimmt.
Frau Reimann, Sie hatten gerade eben noch gesagt, wir müssen mehr, wie haben Sie es formuliert, mehr Begeisterung für Familien?
Ja, überhaupt denn wieder einen Stellenwert, einräumen. Also das sozusagen, ist jetzt, welche Wahrnehmung haben wir auch von Familien? Genau. Aus meiner beruflichen Perspektive heraus bin ich sehr viel mit den Kindern in Museen, Kulturinstitutionen und so weiter. Es hat sich zum Glück einiges verändert, weil sich auch Museen und Co. irgendwann gedacht haben, naja, das sind die Zuschauer von morgen oder unsere Gäste. Noch vor 15 Jahren, 10 Jahren war es so, dass man nicht das Gefühl hatte, willkommen zu sein. Also wenn man mit Kindern ab 2, 3, 4 und älter sozusagen das Museum aufsucht. Und das macht ja auch was mit einem. Also wenn ich nicht willkommen bin, wie werde ich wahrgenommen?
Die Deutschen und die Kinder, das erinnert mich an ein Erlebnis, das ich hatte, Herr Dantelgraber, das muss ich Ihnen erzählen, als Mitglied des Familienbunds der Katholiken. Vor vielen Jahren, das war in Frankfurt, da war Papst Johannes Paul II. Gestorben und dann kam ich vor dem Dom mit einem Italiener ins Gespräch und der sagte, hoffentlich wird es kein deutscher Papst, weil ihr Deutschen mögt keine Kinder. Und dann wurde es ein deutscher Papst. Hat sich was geändert? Mögen wir Deutschen mehr Kinder als früher?
Es ist jedenfalls so, dass Kinder nicht mehr so selbstverständlich sind und dass auch in unseren Strukturen, auch politischen Strukturen, auch die Kinder nicht unbedingt so auftauchen. Also es gibt ja auch den Begriff der strukturellen Benachteiligung von Familien und es ist eben wichtig, dass auch die Leistungen von Familien anerkannt werden. Also es hilft nicht auch nur so ein Schulterklopfen, wie es auch in der Corona-Zeit teilweise gab, sondern es geht auch darum, diese Anerkennung auch finanziell zu hinterlegen. Und da gibt es eben auch einige strukturelle Beispiele dafür, wo das nicht passiert. Also ein wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Rente, die ja im Generationenvertrag funktioniert. Das heißt, die nächste Generation, also die Kinder, zahlen die Rente. Aber in der Gesellschaft wird wenig darüber gesprochen, dass diese Leistung eigentlich eine zwingende Voraussetzung für das Rentensystem ist. Also ein Beispiel ist für mich zum Beispiel die Mütterrente, über die man, die jetzt erhöht wurde zur Gleichstellung aller Frauen. Aber so stark, wie die kritisiert wurde, scheint es mir nicht verinnerlicht zu sein, dass diese Mütter dazu beigetragen haben, dass dieses System immerhin noch einigermaßen gut funktioniert momentan. Und das wäre für mich auch ein wichtiger Ansatzpunkt.
Aber was auch wir jetzt hier machen, also ich vorneweg, weil ich diese Diskussion ja moderiere, ist, das ganze Thema wieder problembeladen zu diskutieren. Was die Italiener machen, wenn sie an Kinder denken, ist als allererstes mal jubeln und sich freuen und sagen, ach, wie süß die Bambinis. Ist das vielleicht unser Grundproblem, dass wir Kinder zu wenig als Spaß, Freude, als lebensbereichernd betrachten und zu sehr über die Rente reden oder dergleichen?
Also ich meine, der Begriff Kindheit und dass das irgendwie was Schönes ist, das ist ja noch nicht sehr alt in Deutschland. Wir reden über schwarze Pädagogik, die irgendwann mal abgeschafft wurde und Ausläufer finden sich bis heute auch in dem Kita- und Schulsystem. Also ich glaube, da können wir noch einiges machen, um wirklich Freude an Kindern zu haben und mit Kindern zu haben. Denn wenn wir die nicht wirklich als Gruppe, da kann ich nur zustimmen, konkreter wahrnehmen mit den Eltern, dann wird sich das weiter verschleppen. Und das können nicht zugewanderte Migranten für uns lösen.
Wobei die ein bisschen was gelöst haben, ist mein Eindruck. Also ich habe schon das Gefühl, wenn wir so wie Deutschen, wie wir mit Kindern umgehen heutzutage, nicht mehr mit dieser Strenge, die man vielleicht vor 50, 60, 80 Jahren hatte, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die gerade die Gruppen, die in den 70er Jahren kamen, ja alle aus Ländern kamen, wo man mit Kindern ganz anders umgeht als in Deutschland früher. Oder ist das nur, bilde ich mir das nur ein?
Ich glaube, das bilden sie sich ein und die Italiener mit den großen Bambini-Hurras, die kriegen ja noch weniger Kinder als wir. Also zwischen dem, was man da toll findet in Italien, vielleicht toller als bei uns, und der Realität besteht ja ein großer Unterschied. Und die Frage ist ja, die Zahl der Wunschkinder, also die Zahl der Kinder, die sich die Menschen wünschen, ist ja auch zurückgegangen. Die ist aber höher als die Zahl, die Menschen tatsächlich kriegen in Deutschland.
Wie hoch sind die? Die Wunschkinder?
Bei ungefähr 1,8 oder 1,9.
Aber es würde auch noch nicht reichen.
Ja. Nein, also auf 2,1 kommt man da nicht, um eine Bevölkerung stabil zu halten. Aber das ist ja dann der Witz, das Einzige, was die Familienpolitik erreichen kann, den Unterschied zwischen der Ist-Kinderzahl und der Wunsch-Kinderzahl überbrücken. Jetzt zu sagen, die Menschen sollen 3 Kinder kriegen, wie sich das Herr Putin wünscht, oder 4 oder 5, und dann den Müttern auch noch eine Medaille um den Hals hängen, das kann ja nicht funktionieren und das sollte auch so nicht funktionieren. Aber die Familienpolitik hat da eben die Möglichkeit, etwas zu tun, wobei das auch immer schwieriger wird.
Sagen Sie es mal ganz konkret, also aus Ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis, welche Maßnahmen funktionieren denn?
Also da muss man schauen, welche vergleichbaren Länder in Europa haben mehr Kinder als wir. Und dann ist man wieder bei den skandinavischen und bei Frankreich und vielleicht noch Irland. Und da ist es so, dass mehr, interessanterweise mehr Gleichstellung der Geschlechter dazu führt, dass die Kinderzahlen hoch sind. Also eine höhere Erwerbsquote von Frauen in den Ländern, Schrägstrich, gleichzeitig aber auch dann die entsprechend guten Betreuungsbedingungen, gute Schulen, Ganztagsschulen, das führt dazu, dass die Kinderzahlen höher sind. Dort, wo, und man dachte, oder manche Gruppen in Deutschland sagen, ja, die Frauen sollen jetzt wieder zum Heer zurück, und das mit der Akademisierung von Frauen war ja alles Quatsch, das führt ja dazu, dass die Kinderzahlen runtergehen. In den Ländern, in denen Frauen am häufigsten in naturwissenschaftlichen, technischen Berufen, also akademischen Berufen unterwegs sind, das sind die Länder mit den höchsten Kinderzahlen. Also dort, wo Frauen wirklich was mit ihrer Bildung anstellen können und auch wirtschaftlich umsetzen können. Und das funktioniert im Rahmen einer Gesellschaft, die das trägt, und einer Politik, die das trägt. Da sind die Kinderzahlen hoch. Aber die Frage ist, kriegt man sie jetzt so einfach wieder hoch? Und da ist die Erfahrung zeigt, dass der Rückgang zu nicht bestandserhaltenden Kinderzahlen, wie der Fachbegriff heißt, dass das nicht geht. Also das scheint irreversibel zu sein, denn es gibt kein Land auf der Welt, das es wieder geschafft hat, von niedrigen Kinderzahlen über diesen magischen Wert von 2,1 drüber zu kommen. Deswegen kann die Familienpolitik, die ist wichtig, aus verschiedenen Gründen, aber das Instrument zu sein, dass die Kinderzahlen hochsehen, das darf hochgehen, das darf man nicht überschätzen.
Aber wenn das so ist, also wenn Sie sagen, auf Dauer sind die Kinderzahlen in solchen Ländern nicht bestandserhaltend und werden es auch nicht wieder hochgehen. Wenn wir gleichzeitig wissen, dass nach und nach alle Länder in diesen Bereich kommen, dann ist das ja im Prinzip, die Menschheit schafft sich ab.
So schnell geht es noch nicht. Wir sind ja noch 8,3 Milliarden. Und man muss ja nicht gleich in diese Wahnvorstellung von Herrn Elon Musk verfallen, der sagt, die niedrigen Kinderzahlen sind die größte Gefahr für die Menschheit, also größer als Klimawandel oder solche Geschichten. Ich meine, er selber hat 14 Kinder von, ich weiß nicht wie viele Frauen, inoffiziell ist das, glaube ich, nicht ganz bestätigt, aber das ist ja nicht der Ausweg, sondern man muss sich mit den Bedingungen, unter denen die Menschen sich offenbar wohlfühlen, das tun sie aus freien Stücken, dass sie weniger Kinder haben als früher, mit denen muss sich die Politik oder die Gesellschaft abfinden und versuchen, es den Menschen, die Kinder haben wollen und auch dann großziehen, so einfach wie möglich zu machen. Aber mehr ist da nicht drin.
Also ich würde schon sagen, dass auch durchaus vielleicht mehr drin ist, weil der Kinderwunsch wird ja auch mit unterschiedlichen Fragen abgefragt. Und es gibt zum Beispiel die Frage nach dem konkreten Kinderwunsch, wie viel wünschen Sie sich in Ihrer Situation konkret? Da kommt man dann so bei circa 1,8 raus. Aber es wurde auch gefragt, wie viele Kinder würden Sie eigentlich für ideal halten, wenn Sie jetzt alle Hindernisse, die Sie in Ihrem Leben haben, einfach mal wegdenken? Wie viel würden Sie dann für ideal halten? Und dann sagen die Leute tatsächlich 2,2. Und dann wäre man sogar oberhalb der bestandserhaltenden Zahl. Das heißt, insofern ist da durchaus noch Potenzial. Und ich würde auch sagen, wenn die Gesellschaft deutlich familienfreundlicher wird, dann kann man sich schon auch vorstellen, dass diese Wünsche auch noch weiter nach oben gehen. Also insofern würde ich sagen, diese Wünsche sind auch nicht unbedingt fix, sodass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollten, dass man durch gute Familienpolitik auch etwas erreichen kann. Elterngeld und Kinderbetreuung haben immerhin auch einige Jahre lang die Geburtenrate in Deutschland deutlich erhöht.
Nicht deutlich, aber geringfügig. Und das ist bei der Familienpolitik, auch bei diesen Anreizen, die jetzt China, Russland und so weiter geben, dass sie Prämien zahlen für Frauen, die Kinder kriegen. Das sind Effekte, die sind nur sehr kurzfristig, das sind Mitnahmeeffekte. Die Menschen sagen, boah, da gibt es jetzt Geld. Also kriegen wir Kinder, die wir ohnehin haben wollten, und die sind vorgezogen. Und nach solchen Interventionen gehen die Kinderzahlen dann in der Regel wieder zurück. Ungarn ist das Land in Europa, was am meisten Mittel in mehr Kinder steckt. 6% des Bruttoinlandsprodukts in Ungarn gehen in die Versuche, die Menschen zu mehr Kindern zu bewegen. Das ging kurz hoch, aber jetzt auch schon wieder runter.
Ich würde auch noch mal sagen, wenn sozusagen mein Umfeld und sozusagen mein Leben stimmt. Ich meine, was uns ja auch belastet, sind ja die Krisen. Also ich meine, wir hatten die Pandemie, Ukraine-Krieg, wir wissen nicht, wie sich Russland weiter gebärden wird und so weiter. Wird es nochmal eine nächste Pandemie geben? Ich kann mich an die 80er Jahre erinnern. Da waren wir in der Schule sehr mit dem Gedanken beschäftigt, wollen wir überhaupt Kinder haben? Also weil wir nicht wussten, gibt es jetzt die Atombombe oder nicht? Also lohnt sich das sozusagen überhaupt noch über eine Familiengründung nachzudenken, wenn das so desaströs ist oder jetzt mit den Klimaherausforderungen? Wir müssen ja jetzt schon darüber nachdenken, wie werde ich in 5 Jahren mit dem Wasser in Berlin umgehen? Also was bedeutet das für mich und meine Familie? Also dann heißt es nicht mehr 3-mal die Woche in der Badewanne baden für jedes Kind, sondern ja, dann mach mal Katzenwäsche oder weiß ich nicht. Also es kommen ja viel mehr Themen sozusagen noch auf die Schultern, die auch dazu führen, kann ich mich eben sicher fühlen? Also wenn ich eine Familie gründen will, mit den ganzen Problematiken, die auch dabei entstehen können.
Ich glaube, fühlen ist an der Stelle aber das entscheidende Wort. Es gibt ein ganz tolles Buch von Hans Rosling, der mal verschiedenste Dinge sich angeschaut hat, verschiedenste Kriterien, Bildung, Gesundheit, über die ganze Welt und geschaut hat, wie sich das entwickelt. Und der festgestellt hat, es zeigt eigentlich alles immer nach oben. Es geht immer überall besser. Wahrgenommen allerdings nicht. Das hat er nämlich auch untersucht. Die Wahrnehmung ist immer eine komplett andere. Sprich, Sie sagten ja vorhin selber, wir müssen den Menschen mehr Hoffnung machen. Vielleicht ist das der Punkt, dass wir herausstellen müssen, und das wäre ja dann die Aufgabe der Politik, Frau Grasmehl, herausstellen müssen, warum die Menschen Hoffnung haben können.
Genau. Also, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist eine Familienbefragung, die im letzten Jahr stattgefunden hat. Es wurden Familien in Brandenburg befragt nach ihrer Zufriedenheit. Und ein Großteil der Familien hat die Situation so bewertet, dass sie sich sehr wohlfühlen in ihrer Familie. Ich stelle mir auch die Frage, wenn Geburten zurückgehen, wie geht es eigentlich den Familien, die wir haben? Was können wir für die tun und für die, die vielleicht eine Familie gründen wollen? Und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, finde ich. Was die Befragung noch herausgestellt hat, ist, dass sich Alleinerziehende vor sehr herausfordernden Situationen befinden, was ihre finanzielle Lage angeht und auch die Situation, Familie und Beruf gut in Einklang zu bringen. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt. Wenn man über Familien spricht, ist es immer noch so, dass die Frauen einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen und somit in eine riesige Überforderungssituation kommen. Also das ist nicht neu, nur es wird mehr darüber gesprochen und es ist auch gut so. Und wir müssen auch als...
Es ist gut so, dass darüber gesprochen
wird. Dass darüber gesprochen wird, ja. Denn wir müssen dahin kommen, dass das nicht mehr so ist. Wir können nicht darüber sprechen, wir brauchen Arbeitskräfte und wir müssen die Frauen aus der Teilzeitfalle herausholen und gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass sich im häuslichen Umfeld Dinge verändern. Denn da sind die Frauen, die es hauptsächlich betrifft, in einem Hamsterrad gefangen, das nicht gut ist. Und wir wissen auch aus Statistiken, dass immer mehr Eltern sagen, dass sie Überforderungssituation haben, was ja dann auch wieder dazu führt, dass sehr viel Geld ausgegeben wird, zum Beispiel für Kinder- und Jugendhilfe, für Kinderschutz und um dann eben da zu intervenieren.
Wobei natürlich die Überforderungssituation, ohne das Kleinreden von zu wollen, aber vielleicht ein Stück weit auch dadurch kommt, dass wir heute ganz andere Ansprüche manchmal stellen. Also wenn ich mir allein angucke in meinem Bekanntenkreis, wie viele AGs und dergleichen über Kinder reinprasseln, wo die dann hingebracht werden, Gefahren gelaufen, wie auch immer, wo die Eltern dann wie ein Taxi den ganzen Nachmittag funktionieren, um ihre Kinder zu verschieben. Also allein das würde mich völlig überfordern.
Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hier hatten, dieses Optimierungsverhalten, das wir auch in Familie sehen. Ich muss perfekte Elternschaft zeigen und mein Kind muss dann am Ende als Doktor mit zu präsentieren sein. Ne?
Stichwort Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, mehr betriebliche Lösung oder mehr Staat? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, man braucht eigentlich beides. Also die Vereinbarkeit muss gewährleistet sein, aber tendenziell ist auch wichtig, immer bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das nicht zu übersetzen in immer nur höhere Berufstätigkeit. Also es geht wirklich um eine Vereinbarkeit, wo beides auch geschätzt wird. Momentan haben wir eine Diskussion, die auch durch den demografischen Wandel hervorgerufen ist, wo eigentlich hauptsächlich geschätzt wird, dass die Erwerbstätigkeit von Familien gesteigert wird, um den Fachkräftemangel zu verbessern. Aber es ist wichtig auch zu sagen, die Familien leisten nicht nur dann was für die Gesellschaft, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit steigern, sondern genau durch die Familientätigkeit selbst, durch die Sorgetätigkeit für Kinder und für auch ältere Menschen. Das allein ist schon wertvoll und deswegen sollte die Politik diesen Freiraum auch schaffen, die Zeit dafür, dass das auch erledigt werden kann und nicht immer mehr Druck aufbauen, indem die Erwerbstätigkeit immer weiter gesteigert wird und alles andere soll nebenher auch noch laufen.
Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Erstens, dass man ein bisschen an die Männer denkt. Die Männer muss man, glaube ich, etwas mehr zu dieser Familien, zu dem Familienengagement motivieren. Das ist sicher mehr geworden in der letzten Zeit. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sowohl Frauen wie auch Männer mittlerweile eine gute Ausbildung haben und die sich da in dem Sinne auf Augenhöhe begegnen können, das im Berufsleben dann letztlich auch machen, dann sollten sie es in der Familienarbeit auch tun. Und wo das gelingt, ist dann die Bereitschaft, dieses Erlebnis Familie von beiden Seiten, von allen Beteiligten, tatsächlich wahrzunehmen, größer. Und man weiß aus Erfahrung, dass das dann auch dazu führt, dass Familien stabiler sind oder dass größere Familien entstehen. Und das andere ist...
Merken Sie sich den zweiten Punkt mal. Lassen Sie es mal kurz bei dem bleiben, weil Frau Reimann, Sie erleben die Väter ja jeden Tag. Wie ist denn das bei Ihnen? Also wie viele Väter übernehmen denn die Verantwortung? Sie spüren das ja vermutlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es hängt von der Beruflichkeit der Väter ab. Manchmal gibt es auch Väter, die müssen in einer anderen Stadt arbeiten, weil sie hier keinen Arbeitsplatz finden. Väter auf dem Bau sind generell eher spätabends oder am Wochenende eher präsent. Also es hängt wirklich davon ab, wo sind die verortet. Oder wenn sie selbstständig sind, sind sie auch viel mehr aus dem Haus. Aber was ich sehe, das Bewusstsein für das eigene Kind, für die Kinder ist viel größer. Also wirklich dann auch den Moment wahrzunehmen oder zu sagen, jetzt habe ich 1-2 Stunden Zeit, jetzt fahre ich zu meinen Kindern, jetzt mache ich was mit denen. Das merkt man auf jeden Fall, dass sie auch konkreter nachfragen. Man sieht sie beim Abholen, beim Bringen. Man kann mit Vätern heute anders sprechen als noch vor 20 Jahren.
Ist das auch eine Frage erstens von Bildungsniveau und zweitens von kulturellen Hintergründen? Und verschiebt sich das dann beispielsweise, um es mal ganz konkret zu sagen, also wenn ich einen Zuwanderer aus einer Kulturgruppe habe, wo ganz klar ist, die Frau kümmert sich und der Mann nicht, verschiebt sich das dann in der nächsten Generation?
Das auf jeden Fall. Also das kann man schon klar sehen, aber auch, ich glaube, dass wir das häufig unterschätzen. Selbst wenn ich als Arbeitsmigrant herkomme und dann merke, ah, ich baue jetzt mir eine Familie auf, ich bekomme ja was mit von meinem Umfeld. Also das ist ja nicht nur ich hier und du da, sondern wir merken, ah, okay, die Gesellschaft möchte, dass ich irgendwie mehr teilnehme an dem Geschehen. Oder aha, die Kita will auch, befragt mich zum Elterngespräch, sie lädt auch mich zum Elterngespräch ein. Das braucht zwar etwas länger in jede Generation rein. Und gleichzeitig sehen wir aber auch bei Eltern aus der zweiten, dritten, ja sogar manchmal der vierten Generation, dass es auch eine Überkompensierung gibt. Also jetzt muss ich noch mehr zeigen, wie angekommen wir sind, dass wir es jetzt genau verstanden haben. Und manchmal gibt es dann auch so inneren Trouble. Aber es ist alles da, die ganze gesamte Bandbreite.
Ich hatte Sie unterbrochen vorhin, Herr Klingholz. Sie hatten noch einen zweiten Gedanken, den Sie bringen wollten.
Na, ich glaube, es gibt einen Bereich, wo der Staat noch einen gewissen Nachholbedarf hat. Die Versorgung mit Kitas in Deutschland ist mittlerweile relativ gut. Aber dann, wenn die Kinder 6 oder 7 Jahre alt sind, kommen sie schrecklicherweise in die Schule. Und das ist dann der große Bruch, weil dann mit Flexibilität für einen oder für beide Elternteile ist es vorbei, wenn die plötzlich um 1 Uhr zu Hause sind oder nach Hause kommen wollen und da vielleicht auch was zu essen haben wollen. Also dass es in Deutschland als eines der ganz wenigen entwickelten Länder keine Ganztagsschulen gibt und gleichzeitig beklagt wird, dass die Familien so immer kleiner werden, das ist ein bisschen unverständlich.
Also dass es sie zumindest nicht flächendeckend gibt, müsste man sagen. Das ist natürlich auch wiederum von Bundesland zu Bundesland und Region zu Region unterschiedlich. Aber ist das ein Gedanke, der sich in der Politik, Frau Gasmel, inzwischen durchsetzt, dass man das braucht?
Ja, also das ist jetzt nicht so ein riesengroßer Gedanke für Brandenburg, weil wir haben diese gute Versorgung auch für den Ganztagsbereich fast überall. Aber wenn wir sprechen mit Bildungspolitikern aus anderen Bundesländern, ist das ein großes Thema.
Noch ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde. Wir haben ja schon viel über Zuwanderung und Migranten gesprochen. Es kommt immer wieder die Angst bei Leuten, die wird auch verbalisiert, wenn jetzt ganz viele Migranten kommen, die haben eine viel höhere Fertilitätsrate und dann fällt sogar dieses ganz böse Wort, sage ich ganz bewusst, böse Wort von der Umvolkung. Was sagt denn eigentlich der Wissenschaftler? Ändern sich die Fertilitätsraten von Migranten dann auch, wenn die hier bleiben?
Also bei der Geburtenziffer passen die sich in der Regel nach ein oder zwei spätestens Generationen dem Mittelmaß in Deutschland an. Und das würde wahrscheinlich auch passieren, wenn sich die Länder, aus denen sie kommen, entwickeln würden. Oder das tun sie ja auch. Wenn man die Türkei nimmt, da haben wir vielleicht immer noch so die Vorstellung, es ist ja ein muslimisches Land, die haben bestimmt ganz viele Kinder. Die haben mittlerweile auch unter 2,1 Kinder. Andere Länder, Indonesien, generell viel große islamische Länder, Bangladesch, Türkei, Iran, die liegen alle drunter, weil sich dort auch eine Entwicklung abspielt. Und das ist eine ähnliche sozioökonomische Entwicklung, wie wir sie hier in Deutschland erlebt haben. Und die Folgen sind die gleichen.
Vielleicht zum Schluss aber nochmal die Frage, wenn Sie eine Wunschliste hätten, wenn man konkrete Maßnahmen, drei konkrete Maßnahmen, wo Sie sagen würden, da könnten wir relativ schnell vielleicht nicht gleich die Geburtenrate erhöhen, aber die Lage für Familien besser machen und es leichter machen, Kinder zu haben. Was würde Ihnen einfallen?
Genau, also mir würde zum Beispiel einfallen, dass man gerade auch bei den Abgaben mal anfängt, also Steuern und Abgaben, da kann man feststellen, dass die Steuern eigentlich relativ fair für Familien sind, denn dort gibt es einen Steuerfreibetrag in Höhe des Existenzminimums für Familien. Das heißt, man zahlt erst dann Steuern, wenn das gesamte Existenzminimum der Familie bezahlt ist. Und da wäre dann mein erster Vorschlag, dass man so einen Freibetrag auch für die Sozialversicherung einführt, dass man also generell sagt, die öffentliche Hand sollte nur dann zugreifen, wenn das Mindeste für die gesamte Familie bezahlt ist. Das wäre ein Vorschlag. Und eine andere Idee wäre, dass man daran denken könnte, ob man vielleicht auch es unterstützt, wenn Familien auch in ihren 20ern schon Kinder bekommen. Denn ein Punkt, wieso die Geburtenrate auch gesunken ist, ist ja auch das Hinausschieben der Geburten. Wenn man sehr spät anfängt, dann werden es eben nicht mehr so viele Kinder. Insofern könnte die Politik darüber nachdenken, und international passiert das schon, dass es auch spezifische Förderungen für frühere Elternschaft gibt. Das Elterngeld tut ja momentan ein bisschen auch vielleicht fast das Gegenteil, weil es zahlt mit der Lohnersatzleistung höhere Leistungen aus, wenn man ein gutes Einkommen vorher hatte. Also das würde ich probieren, Förderung von früher Elternschaft.
Also ich glaube, dass die Bildung auf jeden Fall immer mitgedacht werden muss, um dann auch sozusagen die Chancengleichheit für alle zu gewährleisten. Den Stellenwert von Familien, egal wie sie sich zusammensetzen, auch anzuerkennen und irgendwie konkreter zu formulieren in Politik und Gesellschaft, und dass Vielfalt nicht unbedingt wehtun muss, sondern dass es ein sehr guter Beitrag für unsere Gesellschaft ist.
Das sind ja alles konkrete Vorschläge, die sind sicher alle richtig. Ich würde deswegen mal so was Größeres, Allgemeineres mir vorstellen. Ich glaube, wenn in der Gesellschaft mehr Zuversicht wieder bereitgestellt werden könnte, also wenn es der Politik national und international gelänge, die großen Probleme, die unseren jungen Menschen sicher Sorgen machen, ein bisschen realistischer in Angriff zu nehmen und auch möglicherweise einer erkennbaren Lösung zuzuführen, dass dann das Vertrauen in die Zukunft bei den jungen Menschen vielleicht sich wieder etwas verfestigen würde und dass unter den Bedingungen es auch wahrscheinlicher wird, dass die Menschen sagen, ja, da haben wir Familie und das machen wir jetzt mal.
Frau Grasmühl, für die Zuversicht sind Sie jetzt noch zuständig.
Ja, also aus Sicht von, auch als Mutter von drei Kindern und ich mich so reinversetze in die Zeit, wo meine Kinder klein waren. Ich wünsche mir eine Familienarbeitszeit. Das heißt, dass Vollzeit nicht 40 Stunden bedeutet, sondern weniger. Und wenn ich so auf Unternehmen blicke, dann würde ich mir wünschen, dass nicht der Karriere macht, der die meiste Zeit am Arbeitsplatz verbringt und immer präsent ist, sondern dass es da ein Umdenken gibt, auch in den Unternehmen, weil das wirkt sich auch unmittelbar auf Familie aus.
Unsere Zeit ist leider rum. Sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Iman Andrea Reimann, Rainer Klingholz, Nadine Grasmehl, Matthias Dantelgraber. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ihnen allen hier und natürlich auch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Und das war unser RBB 24 Inforadio Forum.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.